Hallo, ich bin Katrin.
Und ich bin Rebecca.
Erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Wir vom CUPA haben nämlich die Idee gehabt, ein Projekt zum Landtagswahl zu machen, die am 15. Mai 2022 sind.
Wir haben einen Aufruf zu den Podcast-Aufnahmen in der Waldropper Zeitung und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Wir haben entschieden, dass wir die Interviews in 5 Themenblöcken einteilen werden. Das erste Thema ist Vorstellung. Das zweite Thema ist Schule. Dritte, Toleranz und Integration. Viertes, Jugend und Politik. Und fünftes, kurz und knackig.
Und bei unseren Drehs hat uns einmal Demokratie Leben unterstützt, indem sie das Projekt gesponsert haben. Und Michael Braun hat uns bei der Umsetzung geholfen.
Okay, hallo und herzlich willkommen zu der Podcast-Folge mit Dr. Benjamin Patrick Bö. Ich bin Torge.
Und ich bin Linus.
Und wir würden Sie heute einmal interviewen.
Freut mich, hier sein zu dürfen.
Gerne. Wir würden kurz anfangen mit kurzen Fragen, also zum Beispiel Kaffee oder Tee. Aber als erstes würden wir Sie bitten, sich einmal vorzustellen, Name, Alter, Beruf und Lebensstatus zum Beispiel.
Ja, Patrick Benjamin Böck, ich bin seit Jahresanfang 39, also ich gehe stramm auf die 40 zu, habe mal Informatiker gelernt, also habe Informatik studiert und bin in dem Bereich auch hängen geblieben und bin heute Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung und bin da auch für Verwaltungsinformatik, also Digitalisierung von Verwaltung, eingestellt quasi. Ja, ansonsten ledig.
Punkt. Okay, welche drei Worte würden Sie am besten beschreiben?
Ich bin sehr engagiert. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Also, wenn ich irgendwas mache, dann immer mit Vollgas oder gar nicht. Also, ne, ein bisschen aus der Informatik kommt, eins oder null. Entweder ich mache richtig mit oder lasse es. Ich gucke immer, dass ich nur Sachen mache, wo ich mich auch irgendwie einbringen kann. Also wenn ich irgendwie zum Thema nichts sagen kann, dann versuche ich auch meistens irgendwie die Klappe zu halten. Das ist so, Meinung hilft manchmal auch, ja, aber ist jetzt auch, wenn es dann ganz unqualifiziert ist, vielleicht auch etwas blöd und unbequem. Das ist eigentlich so das Nächste. Also ich bin schon recht nervig. Ne? Man muss sich das schon nervlich leisten können, mit mir, glaube ich, zusammenzuarbeiten, weil ich dann auch, ich sag mal, ich merke das auch bei mir in der eigenen Partei, ich da eher doofe Fragen stelle und den Leuten auf den Geist gehe, wenn ich zu viele Sachen hinterfrage. So, das wäre es eigentlich so.
Jetzt noch ein paar kurze Fragen, also Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Kino oder DVD?
DVD.
Sommer oder Winter?
Winter.
Berge oder Strand?
Strand.
Fahrrad oder Auto?
Auto.
Krimi oder Komödie?
Komödie.
Online shoppen oder im Laden?
Online.
Stubenhocker oder Partyschnecke?
Stubenhocker.
Urlaub All-In oder Selbstversorger?
Selbstversorger.
Alleine oder gesellig?
Gesellig doch.
Morgenmuffel oder gute Laune Bär?
Gute Laune.
Fitness oder Fernsehen?
In der Theorie Fitness, in der Praxis momentan eher Fernsehen.
Okay, kommen wir zu den weiteren Fragen. Nennen Sie drei Gründe, warum Sie Ihrer Partei beigetreten sind.
Also erster Grund war, ich wollte nicht irgendwo wie im Fußballstadion sitzen und sagen, wie man hätte schießen müssen, sondern ich wollte irgendwie gucken, wenn ich mich irgendwie beschwere, dass ich mich einbringen wollte. Das war so der erste Grund, mich da überhaupt politisch zu engagieren, also irgendeiner Partei beizutreten. So, dann ist bei der CDU einfach, ich sag mal, der Wertekanon, der mir gefallen hat, dabei. Und das Dritte war ganz einfach, dass ich gesagt habe, gut, okay, wo ist denn, ich sag mal, wo fühle ich mich auch wohl? Also ich habe mich schon bei Parteien umgeguckt, war auch vor der CDU mal in einer anderen Partei und habe da gesagt, boah, da fühle ich mich nicht wohl. Jetzt ist, ich war mal bei der SPD, so anderthalb Jahre, da war ich aber noch, ich glaube, da war ich noch Student, genau. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist jetzt nicht so das, wo ich sage, da finde ich mich wieder. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich probiere jetzt mal die andere aus und habe gesagt, okay, da fühle ich mich einigermaßen zu Hause. Da kann ich was machen, da ist es auch gewünscht, dass ich mich einbringe und dann bin ich da halt geblieben.
Welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen, gerade in Bezug auf Schulen?
Wenn Corona wieder vorbei ist, müssen wir natürlich gucken, aus meiner Sicht, dass wir nicht alles wegwerfen, was wir jetzt in den Jahren auch aufgebaut haben, ne, wo wir irgendwie Erfahrungen gesammelt haben. Es wäre natürlich schade zu sagen, gut, jetzt drehen wir einfach nur die Zeit zurück und sagen, jetzt ist alles wieder wie vor 2 Jahren und wir haben auch nichts irgendwie dazugelernt. Und wenn wir jetzt mal gucken, ist natürlich Online-Unterricht viel passiert in den Sachen. Wir haben aber irgendwie so ein bisschen also dieses, ja, eher so das Gefühl, wir wollen jetzt alle wieder Normalität und lass wieder das Rad zurückdrehen. Ich glaube, da sind viele Dinge nicht so optimal gelaufen, auch gerade diese Kurzfristigkeit manchmal von Entscheidungen. Es ist auch so ein bisschen, ich glaube, jeder war damit überfordert und wir müssen halt gucken, wenn wir sagen, was ist Normalität danach, ne? Das neue Normal vielleicht irgendwie finden, zu sagen, wie soll denn Unterricht auch aussehen in den Schulen, das überhaupt mal zu hinterfragen, den Lehrern auch Zeit zu schaffen, wie können sie denn den Unterricht sich so vorstellen, dass man vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn sowas nochmal passieren sollte, auch vorbereitet ist. Und jetzt müssen wir ja nicht immer von Corona reden, das kann ja auch einfach sein, was ist, wenn, ich sag mal, Lehrerin, Lehrer auf einmal krank zu Hause sitzt und sagt, ja gut, eigentlich fühlt man sich, man könnte eigentlich Unterricht machen, aber man hustet ein bisschen stark, man möchte jetzt auch keinen da anstecken, man geht vielleicht doch nicht irgendwie zur Arbeit. Gut, fällt Unterricht aus. Das ist immer blöd, wenn Unterricht ausfällt. Und solche Sachen, das kann man ja vielleicht, ich sag mal, neu denken. Wie möchte man Unterricht dann auch so flexibel gestalten, wenn die Leute zu Hause sind? Wie müssen wir aber auch dafür allein die Räume ausstatten? Ihr wisst das wahrscheinlich selbst wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch an den Schulen jeweils ist, aber ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, boah, die Ausstattung ist richtig super da, dass sowas überhaupt ermöglicht wird. Und wenn wir dann auch sagen, wir kriegen es auch hin, dass wir auch alles, was an Unterricht so passiert, ich sag mal, so zu dokumentieren, dass ich sagen kann, vielleicht kann ich mir den Lehrer auch nachher nochmal zu Hause anhören. Danach, weil wir haben ja schon Online-Unterricht gemacht. Es wäre eine Leichtigkeit, das aufzunehmen. Und dann zu sagen, gut, ich schaue mir das später an, wie irgendwelche Anleitungen bei YouTube, wie ich irgendwas bastel, irgendwas baue. Und da müssen wir einfach neue Wege finden. Das heißt aber, wir müssen den Lehrern Zeit, Lehrerinnen und Lehrern Zeit geben auch. Das können die ja nicht, können wir nicht erwarten, dass die das noch extra machen. Aber wir müssen auch gucken, das muss ja auch irgendwie adressatengerecht sein. Also es muss ja irgendwie auch auf euch zugeschnitten sein, wenn da einfach wieder von oben was kommt. Ne? Dann ist klar, die Lehrerinnen und Lehrer, Leute, die diese Dinge da entscheiden gerade, die haben natürlich mehr Lebenserfahrung, aber die haben auch nur die Lebenserfahrung aus ihrer Zeit. Da muss man auch immer so sehen. Und die könnten ja vielleicht einfach, ich sag mal, gucken, wie man das auch unter Einbindung von Schülerinnen und Schülern sinnvoll auch gestalten kann. Weil das ist immer beim Thema Digitalisierung eigentlich das Wichtigste, mit den Leuten, die es nachher ausbaden müssen, das irgendwie zusammenzudenken, wie sollte eine gute Lösung da sein. So. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal hinkommen, Zeit zu schaffen und eben auch zu gucken, dass das auch alle lernen. Wie binde ich denn überhaupt auch wirklich Schülerinnen und Schüler dann auch ein dabei, dass die das auch mitgestalten? Wie soll denn Unterricht dann auch in der Zukunft aussehen? Wie kann der gestaltet sein?
Ja, jetzt sind Sie ja schon bei der Digitalisierung. Und was sind Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Wir müssen natürlich gucken, also es kostet alles Geld. Das ist, glaube ich, das Schwierigste dabei. Dass natürlich jetzt so ein Glasfaseranschluss schon mal da liegt, ist ja schon mal das Erste. Das ist ja eigentlich so die Mindestvoraussetzung, damit überhaupt eine schnelle Anbindung da ist, weil wir ja nicht davon ausgehen, dass diese ganze Kommunikation immer nur untereinander da im Unterricht läuft. Ist ja das Erste, schnelles Internet muss da sein. Da müssen wir natürlich gucken, die Geräte müssen natürlich irgendwie auch ins Netz. Also so WLAN sollte da sein, sollte flächendeckend sein und sollte auch funktionieren. Das ist technisch gar nicht so einfach. Also das ist ungefähr so mein fachliches Zuhause, solche Sachen. Deswegen, das ist technisch gar nicht so einfach und das braucht Leute, die sich darum kümmern. Na, früher, also als ich, sagen wir mal, jung war, so 17, 18, da gab es einen Lehrer und der hat den Computerraum gemacht. Da standen 10 Computer drin, vielleicht 12 und das war's. Darum hat er sich gekümmert und wir brauchen heute ja extra Personal dafür, die überhaupt diese Technik dann auch betreiben können. Das heißt, da muss Personal eingestellt werden, dafür muss Geld zur Verfügung stehen, die sich halt um diese Infrastruktur auch kümmern. So, und dann, dritter Punkt wäre zu sagen, gut, was läuft denn da drauf, was für Anwendungen? Weil was heute ja oft digitaler Unterricht ist, also im schlimmsten Fall, ich scanne das Arbeitsblatt ein und lade das hoch und ihr guckt euch das irgendwie auf dem Tablet an. Das ist aber eigentlich nicht so richtig Digitalisierung, man kann da viel, viel mehr machen. Auch da müssen wir dann auch wieder Systeme bereitstellen, also wir müssen ja irgendwelche Programme haben, die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen die das machen können, dass die euch da die Sachen passend bereitstellen. Aber wir müssen ihnen auch die Zeit geben, dass die Materialien anpassen, weil das ist ein Heidenaufwand wirklich, das anzupassen. Und das wird ein wichtiger Punkt sein, zu sagen, wie schaffen wir das denn da, auch da wieder freie Zeit zu schaffen, dass sie sich darum kümmern können.
Und was sind Ihre Pläne für die Sanierung der Schulen?
Es kommt immer auf die Schulen an, würde ich fast sagen. Die Frage ist halt, wo ist wirklich, ich sag mal, das Erste ist natürlich zu gucken, wo ist der Bedarf am größten. Ne? Also wo ist es vielleicht zugig, wo funktionieren die Heizungen nicht richtig. Es ist ja so im Winter, also ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer und die jammern ja schon dann öfter mal, dass einfach im Winter das echt richtig kalt ist, dass sie da mit Jacke rumlaufen. Jetzt während Corona habt ihr das mit Sicherheit auch alle gemerkt, wenn dann gelüftet wird, danach ist vorbei mit dem, was da gerade hochgeheizt war. Und das heißt natürlich, man muss gucken, wo ist der Bedarf am größten und was muss da überhaupt getan werden, auch um das irgendwie auf Stand zu bringen. Also allein, ich sag mal, vom Gebäude her, dass das auch wieder modern ist, dass man da auch gerne ist, dass da auch wirklich nicht irgendwo dieses Gefühl ist, boah, ich möchte da wegrennen, sondern ich muss ja irgendwas schaffen, ich sag mal, neben den Unterrichtsräumen, dass ich da auch Bock habe, irgendwie zu verweilen, dass ich auch sage, gut, jetzt ist zwar vielleicht um 20 nach einem Schulschluss, aber ich kann da auch noch mal, hab da irgendwelche Plätze, wo ich vielleicht auch noch mal sitzen kann, wo es mir auch Spaß macht, wo ich sage, jo, ich bleib da noch mit Freunden sitzen und wir machen da vielleicht noch Hausaufgaben zusammen, jetzt unabhängig von der offenen Ganztagsschule oder von der Ganztagsschule an sich, zu sagen, es muss ja irgendwie einladend sein. Ne? Wenn so Räume schön sind, ne, das ist, wie man es so kennt, dann ist man gerne da. Wenn die verlottert sind, die Räume, ist man nicht gerne. Das heißt also richtig Geld eigentlich in diese Sanierung auch reinstecken. Und wenn man schon dabei ist, dann auch zu gucken, wie kann man das Ganze dann auch irgendwie digital unterstützt machen. Also was gibt es für Sachen, also in der Gebäudetechnik sowieso, aber auch gerade die Ausstattung der Räume. Das ist ja auch ganz, ganz unterschiedlich, ja, was Schulen da haben. Ne, sind es schon moderne Tafeln, wo einfach nur noch wie so Whiteboards, mit denen an die geschrieben wird, wo die Sachen dann nachher direkt hier im Eissurf liegen und man kann die Sachen runterladen? Oder ist das noch wirklich Kreide nachher eingesaut, wir haben noch den Tafeldienst und von den Schwämmen ist alles siffig darunter? Da muss man dran, da gibt es viel zu tun. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar, weil es kostet richtig viel Geld. Aber da sollte man mal investieren. Das finde ich wichtiger, als zu sagen, gut, man nimmt jetzt irgendwie, baut jetzt neue Verwaltungsgebäude oder sowas oder setzt sich da irgendwie für Ministerien irgendwelche schönen neuen Klötze hin. Weil da ist das, ich sag mal, da muss man auch die Leute motivieren, dass sie Bock haben, da zu arbeiten, klar. Ist auch ein wichtiger Punkt, aber da ist das noch, ich sag mal, die Leute kriegen noch ein Gehalt dafür, dass sie da arbeiten kommen. Ne? Ihr kriegt Bildung dafür, dass ihr da hingeht, aber es muss ja mehr Spaß machen. Und das ist einfach, wäre so ein wichtiger Punkt dabei zu sagen, okay, da irgendwo in die Sanierung einzusteigen und sukzessive die Schulen da auch anzugehen, dass da die Mängel beseitigt werden.
Was sind Ihre Konzepte zur Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel in Bezug auf Klimaneutralität?
Wir könnten jetzt, also die einfache Antwort ist ja immer, dass ganz gern gesagt wird, Wasserstoff, ne? Ist immer das Allheilmittel. Ich glaube, das größere Problem ist, wir müssen erstmal gucken, wie kommen wir denn dahin, dass wir die überhaupt nutzen wollen. Wir haben ja ganz oft, wenn ihr mal irgendwie so guckt, ich sag mal, bis auf die Stoßzeiten, wo die Busse voll sind, wo die überfüllt sind, fahren die ja oft mit 2, 3 Personen und fahren. Und der große Bus wird bewegt, verbrennt fossile Kraftstoffe und ist eigentlich ungenutzt. Und auch da kann man natürlich zu gucken, wie kann man das irgendwie intelligenter steuern. Wir könnten uns ja irgendwie überlegen, überhaupt diese Taktung anzupassen. Zu sagen, wie oft fährt so ein Bus, wann muss der öfter fahren, wann müssen mehrere fahren. Ist der jetzt überhaupt da an der Stelle gefragt? Wird da jemand auch an der Haltestelle stehen? Und auch da gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, gut, wir müssen das ein bisschen mehr individualisieren. Und wir haben alle hier irgendwie ein schönes Smartphone in der Regel. Gerade, ich sag mal, Menschen über 20 definitiv bis, also mein Vater, der ist 80, der ist so Power-User von so einem Smartphone wirklich. Und das ist natürlich die Sache. Wenn ich doch weiß, wie sich die Menschen bewegen, und Google weiß das, Google weiß alles über uns. So, wir sehen das immer bei den Verkehrsdaten. Wenn man auf Google Maps geht, seht ihr auch, wie ist irgendwie Stau oder sowas. Wir sehen ja, wie sich die Leute bewegen und wir könnten ja diese Daten mal erstmal auswerten und schauen, wo fahren die Leute überhaupt her? Wo kann ich vielleicht, und das ist, glaube ich, der größte Beitrag, Autos abschaffen. Sagen weniger Autos, weil die Leute sagen, boah geil, der Bus fährt auch dann, wie ich ihn brauche. So ungefähr, natürlich, man muss Abstriche machen dabei. Aber der Bus ist dann auch da und ich kann mich darauf verlassen und ich kriege meine Anschlüsse. Und das ist alles so, ich sag mal, wir haben überall so Daten liegen, diese Informationen, wann, wie, wer irgendwo herfährt, wie die Busse fahren, wann Verspätungen da sind. Nur es nutzt irgendwie keiner, ne? Das irgendwie besser aufeinander abzustimmen, dass man sagen kann, okay, es ist eine Alternative. Schwierig, muss man wirklich sagen. Und guckt euch an, heute am Sonntag, ihr wollt irgendwo hinkommen mit dem Bus. Auch schwierig. Ne? Also innerhalb der Stadt geht das nochmal vielleicht, aber wenn ihr jetzt mal sagt, ihr wollt jetzt mal eben, gut, von hier aus, von Waltrop geht es auch aus, nach Dortmund, aber da, wo ich zum Beispiel in Datteln wohne, ich wohne da recht am Rand, ich laufe erstmal, ja, wenn ich genüsslich gehe, so 10, 12 Minuten zur Bushaltestelle, dann muss ich erstmal entweder nach Recklinghausen oder nach hier in Richtung Waltrop fahren, damit ich dann überhaupt so in eine größere Stadt komme. Und dementsprechend müssen wir halt da gucken, wie wir das erstmal so attraktiver gestalten, weil wenn nämlich dann eine Masse da ist, die das auch wieder mehr nutzt, dann haben wir weniger Abgase, weniger Autos. Und dann haben wir natürlich da auch einen größeren Beitrag, weil dass wir neue Busse anschaffen mit neuen, also ich sag mal, es gibt ja teilweise in anderen Ländern so Elektrobusse, die mit Oberleitung fahren, ne? Also wie beim Zug. Das ist ja, ich sag mal, wo habe ich das gesehen, Budapest zum Beispiel. Die haben so Oberleitungsbusse ganz viel. Das gibt es ja schon woanders. Wir müssten nur mal gucken, was ist denn da für Deutschland vielleicht auch eine schöne Alternative oder mal sich mal auch da inspirieren lassen. Weil die anderen Länder haben das teilweise schon und wir sind da halt echt hinterher.
Wie werden Sie sich für mehr Toleranz in unserem Wahlkreis einsetzen?
Die Sache ist natürlich, wo haben wir überhaupt, ich sag mal, dieses Toleranzproblem, na, an welchen Stellen? Das müssen wir, ich sag mal, die Städte wissen das. Wir haben ja oft, ich sag mal, die Stadtverwaltung, die kennen ihre Brennpunkte, die wissen genau, wo haben wir irgendwelche Themen, wo es insbesondere darum geht, dass Menschen in irgendeiner Form diskriminiert werden. So, dass man überhaupt da irgendwie diese Vorfälle erstmal sieht, wo passiert das. Und die muss man eigentlich, ich sag mal, parteiübergreifend sowieso angehen. Und das heißt wirklich auch die Leute da wirklich, ich sag mal, auf den Platz zerren und mit denen das ausdiskutieren. Das Problem, die Sache ist ja einfach, so eine Intoleranz, egal worum es geht, ne? Also ob es um irgendwie eine Religion geht, ob es um die Herkunft geht, wie auch immer, das hat ja irgendwas damit zu tun, dass Menschen irgendwelche entweder falschen Informationen haben oder Ängste haben. Und das ist halt ganz viel, müssen wir ganz viel steuern, dass wir halt auch schauen, wie kriegen wir das auch transportiert an der Stelle. Also was kriegen wir hin, damit die Leute auch wirklich da auch weniger Ängste haben. Das ist ja, ich sag mal, auch bei Flüchtlingen ist ja jetzt ein so ein Thema gerade ja aktuell auch wieder. Das ist auch wieder, da werden natürlich die einen laut, die sagen, Mensch, ja, die leben jetzt hier auf unsere Kosten und sonst was, wo man sich denkt, gut, sie sollen gerne auf unsere Kosten gerade leben, weil da können die gerade nicht leben. Wir können gerade froh sein, dass wir hier doch so gut auch leben können. So, und das ist einfach so eine Sache, wir dürfen diesen Leuten einfach keinen Platz lassen, dass sie sich da, ich sag mal, da Hetze betreiben, dass die sich dagegen einsetzen, dass die wirklich sagen, diskriminieren diese Menschen. Und das ist ja nur, Flüchtlinge sind ja nur ein Beispiel. Das ist ganz, ganz oft, dass, ob es jetzt Religion ist oder auch was anderes, dass Leute einfach da sich selbst stark fühlen, wenn sie die anderen da klein machen. Und um die müssen wir uns halt kümmern. Und das heißt auch, muss ich wirklich sagen, Zeitaufwand. Das heißt, da müssen auch Leute sein, die dem auch nachgehen können. Wer das dann führt, ob man sagt, okay, man guckt, dass man da entsprechende Person, ist immer, dass das so was ist, was Verwaltung führen, was auch das Land führt, um eben dagegen auch vorzugehen, ist nochmal ein anderes Thema dabei. Aber man muss das auch wieder so ein bisschen mehr in den Fokus rücken, dass es auch wieder gut ist, auch dagegen anzureden, weil oft nehmen Leute das ja einfach hin. Wenn andere Leute da irgendwo diskriminiert werden, wenn wir auch im Internet, wenn ihr da mal weiß, bei Facebook, Instagram, sonst wo die Kommentare teilweise lest, da schlackert man ja mit den Ohren. Und das ist ja einfach so, die meisten Leute nehmen das hin und machen da nichts. Und da muss halt wirklich ganz gezielt aktiv gegen vorgegangen werden von denen, die damit nämlich nicht einverstanden sind, dass diese Menschen mit anderen Menschen so umgehen oder andere Menschen in so ein Licht drücken.
Und wie werden Sie die Integration in unserem Wahlkreis fördern?
Wir haben ja im Wahlkreis, also jetzt im gesamten Datteln, Waltrop, Kastrop, es gibt ja schon sehr, sehr viele auch integrative Angebote, muss man wirklich sagen. Und es sind ja auch viele Gemeinden da, die entsprechend durch entsprechende Aktionen da irgendwie eigentlich heute schon, ich sag mal, integriert sind, wo wir sowas, ich sag mal, dieses Thema Integration ja gar nicht so stark haben. Wir merken aber auch immer mehr, dass wir ja immer so, dass es irgendwo doch dann hochkocht, dass wir irgendwelche Probleme bekommen, weil auf einmal irgendwelche Kulturen aufeinandertreffen, die irgendwie nicht miteinander klarkommen. Und oft ist das einfach ein Verständigungsproblem. Das heißt auch da muss ein Übersetzer hin. Aber nicht irgendwie zu sagen, so sprachlich übersetzen, sondern man muss sich hinsetzen und mit den Menschen mal das Thema auch diskutieren. Das ist immer schnell gesagt, zu sagen, gut, der eine lebt so, der andere lebt so. Wir müssen halt da auch wieder Zeit aufwenden, ne, mit den Menschen und die wirklich da ja in die Diskussion holen dabei. Weil eigentlich ist man gar nicht so verschieden. Und wenn man sagt, okay, man kann sich auf so eine gewisse Menge an Werten einigen, wo man sagt, die sind so zentral, wie man miteinander umgeht, wie man auch akzeptiert, wie die anderen sind, wie man sich an Gesetze hält, dann klappt das ganz gut. Aber auch da muss man sagen, das geht halt dann immer schief, wenn das irgendwie so ein Eigenleben annimmt. Wenn man sagt, okay, alle sollen bitte unter sich sein, so Silos aufbauen. Wenn man sagt, boah, was will ich mit dem anderen zu tun haben? Und das müssen wir halt aktiv bekämpfen eigentlich, dass wir sagen, okay, wir müssen gerade auch da, und das kann man auch eigentlich ganz gut, Politik kann sowas immer machen, ja, das ist immer natürlich Zusatzaufgabe, aber auch so die Verwaltung dazu befähigen oder auch wenn das noch nicht irgendwie vorhanden ist, dass eben da auch Leute sind, die sich genau damit auseinandersetzen und genau eben sagen, gut, wir sorgen mal dafür, dass dieser Austausch stattfindet, weil ganz oft ist ja dieses Thema Integration dadurch gehemmt, dass die Leute nicht miteinander reden. Ja, das ist eigentlich so das größte Problem. Und diesen Dialog, den muss man halt ganz stark befeuern, dass der immer wieder stattfindet. Und immer dann, wenn man merkt, okay, es brodelt, könnte brodeln, nochmal wirklich intensiver gestaltet.
Und was halten Sie von dem Wahlrecht ab 16 Jahren?
Wir haben es ja eigentlich ja schon bei der Kommunalwahl. Ich sehe da auch eigentlich so wenig Probleme dabei, muss ich sagen. Das ist immer so die Sache, es wird ja immer oft gesagt, sind die Leute, ist man schon mit 16 mündig oder nicht? Also wenn ich ein Bier trinken darf, dann darf ich auch wählen, finde ich. Dann sollte es auch irgendwo drin sein, deswegen finde ich jetzt eigentlich sinnvoll. Weil ansonsten müssten wir überlegen, was darf man denn dann mit 16 vielleicht nicht? Ja, wenn wir das mal einfach so alles ins Verhältnis setzen. Man kann einen Rollerführerschein machen, kann glaube ich schon bestimmte Motorräder fahren, darf Bier trinken. Warum darf ich dann nicht auch die Leute wählen, die die Gesetze machen, an die ich mich die ganze Zeit erhalte? Das ist ja jetzt nicht so. Es ist natürlich schwierig zu sagen, was ist so das passende Alter dabei. Aber gerade mit 16, da gehen ja ganz viele Rechte einher, die man bekommt. Und wenn man die hat, warum nicht auch das Wahlrecht?
Wie werden Sie Jugendliche intensiver in die Landespolitik einbinden?
Ist eine gute Frage, weil es ist ja ganz oft, wird ja mal gesagt, Mensch, wir müssen immer mehr so direkte Demokratie haben, dass quasi mehr Bürgerentscheide da sind. Aber dann kann ich mir auch irgendwann überlegen, dann brauche ich auch gar nicht mehr wählen, dann bezahle ich da einfach Leute, die die Regierung stellen und die machen das, was dann da über die Bürgerentscheide kommt. Und es ist ja oft so, die Sache, wenn ich auch jeden Menschen frage, dann habe ich auch ein super Bild. Wenn ich so einen Bürgerentscheid mache, ist genauso wie mit den Wahlen, ich kriege ja immer nur so einen Teilausschnitt dabei, was überhaupt die Leute auch wollen. Na, nur weil jetzt, ich sag mal, weiß nicht, wir als CDU gerade irgendwie die Landesregierung stellen oder damals irgendwie an die Macht gekommen sind, heißt das ja nicht, dass die Mehrheit das gut findet, was wir machen dabei. So, was ganz wichtig ist eigentlich so, finde ich, bei euch Jugendlichen für die Einbindung, reden. Das ist halt so, ich sag mal, Formate schaffen, dass auch dauerhafte Beteiligung da ist. Also für mich ganz konkret wird das heißen, das ist aber auch so eine Sache, die ich aber auch jetzt nicht nur auf Jugendliche beschränken würde, sondern zu sagen, für verschiedene Gruppen regelmäßig zu gucken, ich muss die Meinung reinbekommen. Ne? Also ist ja schön, wenn man gewählt wird und man vertritt dann nach 5 Jahren die Meinung und geht nicht mal irgendwie ab und zu mal vorbei und sagt, Leute, wie seht ihr das Thema? Und das ist auch da. Ich sag mal, wir haben ja sowas wie so ein Kiopa, wir haben Stadträte und so weiter. Und wir könnten auch da, können auch Landtagsabgeordnete, muss auch eine Landesregierung eigentlich viel mehr das Votum einholen. Weil das ist einfach so, man muss ja sagen, man sitzt in Düsseldorf. Ne? Die Abgeordneten kommen zwar von hier, man muss auch sagen, wir haben das Problem, wir möchten ja irgendwie, der Landtag kümmert sich ja darum, für ganz NRW was zu machen. So, aber der Schuh, der drückt hier lokal bei uns. Und da müssen wir natürlich gucken, wie kriegt man das zusammen und auch dahin. Und dementsprechend ist gerade sowas, so feste Formate, also feste Beteiligungsformen zu haben, dass man überhaupt erstmal die Sicht auch reinbekommt. Weil es ist immer so, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt versuche, in euch hineinzuversetzen, ist natürlich etwas schwierig, weil da sind schon ein paar Jahre dazwischen, muss man sagen. Kann man sagen, ach, bei mir damals, aber das war auch einfach so, ich hatte auch noch kein iPhone oder sonst was. Also Handy kam auch recht spät, ich glaube mit 16, 17. Und von daher, das ist nicht vergleichbar. Und dementsprechend müssen wir halt gucken, dass das halt über regelmäßigen Austausch dann ist. Und dann vielleicht auch wirklich zu sagen, gut, bei Sachen, die wirklich dann auch Jugendliche angehen, dann die auch mit einzubeziehen in seine eigene Entscheidungsfindung. Also dass man das als Abgeordneter für seinen Wahlkreis auch macht und sagt, gut, wenn eine Entscheidung zu dem Thema ansteht, setze ich mich mit euch zusammen, wir diskutieren und ich sage euch nachher, gut, lasst meine Meinung natürlich dann von euch beeinflussen, was auch wichtig ist und gehe dann aber auch mit dieser Meinung in die Landtagsfraktion, um dann auch diese Sicht einzubringen, ne, quasi als Sprachrohr. So, das ist ganz wichtig bei solchen Themen, weil ansonsten ist das halt, ne, ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich denke an meine Jugend zurück, da war ich aber auch in meiner Zeit und da sah alles ein bisschen anders aus.
Was ist der Punkt aus Ihrem Wahlprogramm, den Sie als erstes umsetzen möchten?
Für mich ist eigentlich so der wichtigste Punkt Digitalisierung in den Schulen. Das ist sowas, wo ich halt so gesehen habe, wie alle das so gemacht haben. Das ist so, die einen haben das so geregelt, die nächsten haben das so geregelt. Keiner hat da irgendwie so mal den Daumen drauf gehabt, hat gesagt, Leute, wir kümmern uns mal darum, dass alle die gleiche Ausstattung haben, dass da auch nicht so irgendwie deswegen Wettbewerb zwischen Schulen ist, dass auch alle Schülerinnen und Schüler die gleiche Ausstattung haben und dementsprechend auch, ich sag mal, der Unterricht angepasst wird, dass auch wirklich so Digitalisierung da reinkommt, dass man überlegt, wie kann man das so ein bisschen moderner auch gestalten dabei. Wir sind ja immer noch unterwegs, ich weiß gar nicht, mein Vater wird das auch so mit Sicherheit gehabt haben, immer der 45-Minuten-Takt der Unterrichtsstunden, ist ja an den meisten Schulen so. Das ist auch so was, das machen wir so, weil wir das immer so gemacht haben. Das ist auch was, was wir vielleicht mal hinterfragen müssen dabei. Und wirklich zu sagen, wie können wir Unterricht modern und nachhaltig gestalten? Das ist eigentlich so das Erste, weil das dauert auch am längsten. Weil da muss man hingehen, man muss gucken, dass man mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellt, damit alle überhaupt die Freiräume haben, diese Veränderung anzugehen. Man muss Technik beschaffen und Technik implementieren, also quasi installieren, dass auch wirklich alles da ist und erstmal schon mal keine Probleme bereitet. Und dann kann man sich ja erst um die Inhalte da kümmern. Und das wird Jahre brauchen, wirklich das anzupassen. Und das ist so für mich so das Wichtigste, weil da sehe ich so den größten Hebel auch dabei, da auch das Bildungssystem zu modernisieren an der Stelle.
Okay, nun zur letzten Frage. Nennen Sie drei Gründe, warum wir Sie wählen sollten.
Drei Gründe. Also zum einen, für mich sind so, viele Themen, gerade Richtung Bildung, wo ich sage, okay, ich glaube, da wäre ich auch der richtige Ansprechpartner. Wirklich zu sagen, okay, da verstehe ich auch die Sichten noch, da bin ich auch sehr kritisch, wie das System ist, wo ich sage, da kann man Verbesserungen reinbringen. Also das ist einmal so dieses Thema dabei. Dann, ich bin eigentlich ein sehr gut erreichbarer und nahbarer Mensch, wo man auch die Themen auch abladen kann. Also wo man auch, wo nicht nur der Anrufbeantworter rangeht, da ruft auch noch jemand zurück. Und weil mir diese Themen halt wichtig sind. Also ich würde mich für solche Themen sehr stark einsetzen. Und ich folge nicht einfach stumpf unserem Parteiprogramm unbedingt. Ne? Also es ist schon das, wo ich sag mal das Parteiprogramm, was die CDU hat, da habe ich die größte Überdeckung mit. Aber das ist bei weitem nicht so, dass ich alles dann gut finde. Und dementsprechend auch, wenn dann Themen überhaupt nicht passen, wenn wir merken, die kommen nicht irgendwie, da kommen wir irgendwie nicht überein, auch die dann innerhalb der Partei, also nicht einfach stumpf der Partei zu folgen, sondern dann da dem, was hier für uns auch richtig ist, zu folgen.
Vielen Dank.
Ja, dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke.
Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
So, das war jetzt die letzte Folge von dem KiUPA-Podcast zu den Landtagswahlen. Wir hoffen, dass es euch viel Spaß gemacht hat, dass ihr viele neue Informationen auch gewinnen konntet zu den einzelnen Parteien und ihren Kandidatinnen und Kandidaten.
Weitere Informationen findet ihr bei uns auf Instagram, KiUPA Waltrop. Und das ganze Projekt wurde von Demokratie Leben gesponsert und Michael Braun hat uns bei der Umsetzung geholfen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten fürs Mitmachen bedanken. Und ja, das heißt, teilen, teilen, teilen. So dass alle gut informiert in die neue Wahl am 15. Mai 2022 einsteigen können.
Geht wählen.
Es tut auch nicht weh.